Wild Job, der unerhörte Podcast mit Daniel Buscher. It is a wild
Und es geht mal wieder los. Ich habe heute Morgen übrigens, ich spreche meinen Gast noch nicht mit Namen an, ich sage Ihnen das jetzt nochmal so, an Kurt Krömer gedacht. Weil der hat ja immer, ich habe überlegt, kann ich nicht auch irgendeinen Satz zur Einleitung, der sich immer wiederholt. Kennen Sie Kurt?
Ja,
Kurt Krömer, was hat mir die Katze vor der Tür? Also ist natürlich nicht schön, wenn man so vor der Tür gelegt wird, aber irgendwie so muss ich mir nochmal Gedanken machen, ob das was für mich wäre. Herzlich willkommen also zur nächsten Folge von Wild Job, heute mit einer Dame. Da müssen wir es erstmal erklären, wie wir uns kennengelernt haben. Das mache ich ja immer. Mhm. Und zwar durch jemanden, der auch schon mal hier im Podcast saß, und zwar dem Professor Dr. Frank Schröder, seines Zeichens Frank H. Schröder, wobei das H immer für habselig stehen soll. Durch den haben wir uns kennengelernt.
Genau.
Und haben jetzt, oh Gott, eigentlich wären wir übermorgen in der Cobra gewesen zu einer Veranstaltung. Wir zeichnen das gerade hier mitten in der Pandemie nochmal auf und das hat alles wieder nicht funktioniert. Und deswegen nehme ich jetzt mit meinem nächsten Gast den Podcast auf. Und zwar ist das die Petra Rötzheim aus Düsseldorf. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Hier in der Hauptstadt des Bergischen Landes.
Jawohl.
In der schönsten Stadt.
Das werde ich gerne mit nach Düsseldorf nehmen.
Sie haben ja immer den Heimvorteil, Sie wissen ja, ich bin ja gebürtiger Düsseldorfer.
Ja, genau.
Und ich habe es gerade so ein bisschen so was Heimatliches.
Oh.
So, wenn jemand aus Düsseldorf, Sie haben was mitgebracht.
Ist das so?
So ein bisschen, ja, so diesen Flair, diesen Großstadtflair.
Dann bedauere ich jetzt, dass ich nicht das mitgebracht habe, was ich ursprünglich eigentlich mitbringen wollte.
Das.
Ich habe Ihnen nämlich eine Ente mitgebracht.
Oh ja, das kommt ja gleich noch.
Ja,
denn genau. Enten spielen ja in ihrem Leben, nicht Enten, sondern eine Ente,
ja,
spielt ja eine ganz besondere Rolle.
Ja, der Kreis hat sich erweitert mittlerweile,
ehrlich?
Aber das werde ich nachher mal erzählen.
Okay, ehrlich?
Ja, der hat sich
erweitert. Also nicht nur die eine, the one and only?
Nein. Also Ente? Das, ich habe da lange drüber nachgedacht und ich habe gedacht, er soll nicht alleine bleiben und ich bin da so ein bisschen von den, auch wegen der Markenrechte, die sollen da sehr, sehr verteidigt werden,
ja,
habe ich gedacht, komm, Petra, lass die Finger davon und hab mich mal auf, damit dann jemand, der den Podcast hört, der sieht das ja jetzt nicht. Das ist also die ganz lapidare Quietsche-Ente.
So, ah ja.
Damit jetzt auch dem Tontechniker gleich das Horn rausfliegt. Aber das war jetzt einmalig, ich bitte das zu verzeihen. Nein, aber die Enten, die werden gleich noch eine Rolle spielen, mit Sicherheit, ja.
Frau Rötzheim, ich habe heute tatsächlich nochmal geguckt, Sie haben das strategisch clever gemacht. Ich habe heute nämlich nochmal geguckt, ob ich auf irgendeiner Unterlage Ihr Geburtsjahr finde, habe ich aber nicht.
Geschickt vermieden.
Das haben Sie gut gemacht, selbst hier nochmal. Oder bin ich jetzt ganz blind? Nee, ne? Das steht hier tatsächlich auch nicht
drauf. Hab ich das einfach vergessen?
Sie haben es wahrscheinlich bewusst vergessen.
Eigentlich nicht. Also nee? ich bin Jahrgang 1960, ich bin ein Skorpion.
Ah, ja, okay.
Das heißt, ich habe im November Geburtstag.
Ja.
Und das bin ich auch gerne. Also ich bin auch gerne 1960 geboren worden. Hat seine Vor- und seine Nachteile. Also ergo, ich bin jetzt 61 Jahre jung.
Die 60er Jahre sind cool.
Ja, die sind auch cool.
Die waren cool.
Ja, also ich habe als Kind von Kindesbeinen an mit den Beatles eben tanzen gelernt, weil meine älteren Schwestern, derer ich drei habe, ich bin die Jüngste zu Hause, haben mir das dann beigebracht. Und also Twist kenne ich auch noch, darüber lachen sich meine jüngeren Freundinnen immer kaputt, weil dann denken die immer, ach guck mal, die Omi kann Twist tanzen. Meine Knie sind allerdings jetzt nicht mehr ganz so prickelnd und deswegen ist das mit dem Twist tanzen, also mit Vorsicht zu genießen.
Ja.
Wohl dosiert.
Ja, man soll das dann auch nur dann machen, wenn es gut aussieht, ne?
Ja, erstens das. Also man sollte sich nicht der Lächerlichkeit preisgeben,
genau,
wie in den 90ern beim Lambada-Tanzen. Wo ich dann immer gedacht habe, oh Gott. Also das habe ich auch Gott sei Dank nie gemacht. Aber am Ende ist es doch so, also jeder nach seiner Fassung.
Das ist wirklich bizarr, weil wenn früher, können Sie sich noch erinnern, Icy Gulp, der hat doch früher mal in den 80ern Breakdance im Fernsehen.
Ja.
Und ich habe mir zwei, ich, also selbst ich konnte zwei Bewegungen, die ich bis heute aber meinem Sohn nicht zeigen darf, weil der sich vor Angst und vor Scham immer wegdreht und gesagt hat, Vater, lass es.
Okay.
Lass es einfach, okay. Da fühlte ich mich gerade so.
Ja,
das
ja,
ist ja nicht der Lambada aus den 90ern, war Icy Gulps Dance Moves, die ich immer noch nicht meinem heute fast 19-jährigen Sohn zeigen darf.
Das kann ich verstehen. Also meine Großnichten, derer ich jetzt zwei, die dritte ist gerade in sozusagen, Geburt steht kurz bevor, aber meine Großnichten kreischen dann auch immer los, ne, wenn die alten Tanten anfangen, sich die Knochen zu verbiegen. Also mit so Kinderfreude kann man nur eine Freude drin machen. Bei den Älteren lassen wir es besser mal bleiben.
Ja, okay. Mhm. Frau Hutzem, also, dann, ich werde Ihnen jetzt gleich überlassen. In unserer ersten Sparte haben Sie gut hierher gefunden. Da geht es ja immer darum, wie Sie bis jetzt so durch Ihr berufliches Leben eigentlich eine Punktlandung heute hier gemacht haben. Aber wenn die Leute sehen würden, wie es hier heute aussieht, also ich glaube nicht, dass man freiwillig, ich muss das kurz so erklären, das wird ja auf Facebook noch mit zwei, drei Fotos begleitet. Wir sind so ein bisschen im Umzugsstress und die Frau Rötzheim sitzt jetzt zwischen Mineralwasser der Hahner Felsenquelle und einem schiefstehenden Tisch und dicht gepresst an einer Heizung. Hier sieht sehr gemütlich aus.
Ja, aber ich hab das also sehr wohlwollend aufgenommen, weil so eine ältere Dame wie ich, die braucht ja eine warme Heizung im Rücken, ne, so ungefähr. Nein, also Scherz beiseite. Ja,
aber es geht noch.
Es geht noch, okay. Absolut, ja.
Alles klar. Dann soll es jetzt losgehen mit dem eigentlich ersten Teil.
Haben Sie gut hergefunden?
Das bedeutet ja nichts anderes, dass wir jetzt so einen heißen Ritt durch Ihre bisherigen, ja nicht gerade wenigen Berufsjahre miterleben werden. Das ist echt spannend. Ich kenne das ja schon von unseren Vorgesprächen. Mhm. Und das endet ja dann noch nicht, sondern es macht gerade eine Wendung. Aber das erzählen Sie ja gleich nochmal. Hören wir jetzt eigentlich dazu noch was? Oder kommt das jetzt?
Ja, doch, ich würde das gerne mit einbauen.
Ja, okay.
Ja, auf jeden Fall.
Also, dann überlasse ich Ihnen jetzt das Feld, nimm mir meinen Pott Kaffee und quatsch nur dazwischen, wenn ich noch irgendwie was wissen will.
Wohlbekommen. Ja,
so in diesem Sinne.
Jawohl. Ja, also geboren 1960, das haben wir ja schon mal kurz erwähnt. Und in den 60er Jahren waren ja, also, da war ja so Spielzeug, war schon reichhaltig da. Also ich bin mit einem Kinderzimmer voll Spielzeug groß geworden und meine Eltern haben es zugelassen, dass ich damals eine Literatur zu lesen bekam, als ich mir Bilder angucken konnte selbstständig, wo die Erziehungsberechtigten oder Pädagogen also die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben. Nämlich ich habe von der ersten Ausgabe an die lustigen Taschenbücher aus Entenhausen gelesen. Also ich bin quasi mit Walt Disney groß geworden.
Die Ente.
Die Ente, genau. Also die Enten, die ganze Entenfamilie, die Ducks, die haben mich also immer begleitet. Insbesondere natürlich der Donald Duck, der genauso langjährig dabei ist wie seine Neffen und dann seine angebetete Daisy. Und die sind ja alle so im Laufe der Jahrzehnte dazugekommen. Und dieses Hobby habe ich auch weitergeben können an einen meiner Neffen. Als der damit anfing, ging es wieder los, dass die Pädagogen und so weiter dann angefangen haben, die Hände über den Kopf zusammenzuschlagen. Aber wir lassen uns nicht beirren, wir lesen weiter. Jetzt gerade gestern habe ich heute Morgen im Briefkasten gefunden, die Ausgabe 553.
Sie haben die alle?
Ich habe die alle, ja.
Alle?
Ich habe die alle, ich habe zu Hause, ich habe lange gesucht, wie ich die unterbringen kann. Und dank eines, ich möchte jetzt ja keine Schleichwerbung machen, ich würde mal sagen, eines bekannten schwedischen Möbelherstellers, ist es mir gelungen, die auch alle so schön zu platzieren, dass die entsprechend sichtbar sind. Das hat natürlich immer zur Folge, wenn Kinder da sind, die wollen die dann gerne haben. Und dann merke ich, dass das so meine Schätze sind.
Ja, das glaube ich.
Da muss ich dann mal ablenken. Und dann bin ich auf die anderen Enten gekommen. Also die auch quietschen können.
Ah,
ja. Okay. Damit lenke ich die Kinder ab. Dann können die damit spielen und meine Bücher haben ihre Ruhe.
Ah, okay. Ja.
Und weil ich habe teilweise in der Jugend auch Bücher verliehen und habe die nicht mehr wieder bekommen.
Ja, das ist ja so, der Klassiker.
Genau, für die anderen war das nicht so wertig. Naja, aber gut. Wir wollten ja zu meinem Beruf.
Aber eine Frage noch. Wann kam Nummer 1 raus?
Oh ja, das habe ich jetzt befürchtet.
So ungefähr.
Das war, warte mal, 553 Bücher geteilt durch 12. Ne? Jetzt müssten wir.
Ach, ehrlich wahr?
Ja, ja, es kommen 12 Ausgaben pro Jahr raus, jeden Monat eine.
Ja, also 80er Jahre sind wir da.
Nee.
Oder früher?
Noch früher. Der Columbus-Falter, der kam irgendwann.
Ist das die Nummer 1?
Das ist die Nummer 1, der Kolumbus-Reiter, ja. Da ist dann auch der Donald vorne drauf, der hat einen so ein Kescher, also womit man Schmetterlinge fängt. Ne? Der Kolumbus-Falter ist ja ein Schmetterling. Und, oh Mann, ja, die sehen Sie meine Zahlen, mein
Land. Aber ewig her muss es sein.
Ist ewig her, ja. Okay. Auf jeden Fall, also das war so, das hat mich geprägt, hat mich durch meine Schulzeit getragen, hat mich sogar in meinem Beruf begleitet, weil es gibt einen ganz lieben früheren Kollegen von mir, Der hat immer gesagt, ja Petra, du liest ja auch so viel. Ich sage immer, ich lese nur lustige Taschenbücher. Und der wollte mir das nicht glauben. Bis ich ihm mal so ein paar Sätze zitiert habe und dann sagte er, ich kann es nicht fassen. Also das macht sich auch in jedem Management-Zirkel ganz gut, wenn man ab und zu mal eine Weisheit von Donald oder Dagobert Duck einstreut.
Also hier steht 1967.
Ja, das kann gut passen, ja.
Hier steht 1967, ja. Und ich kann Ihnen vielleicht den Mund ein bisschen wässrig machen. Haben Sie den in einem guten Zustand?
Nein, also ich habe nicht den Original Kolumbus Walter.
Ach so, okay, weil der ist 2.500 Euro.
Ja, die sind richtig, richtig wertig.
Unglaublich.
Ja, man soll es nicht glauben. Also bei Comic-Fans, da werden solche Artikel oder eigentlich Devotionalien, die werden hoch gehandelt. Ja, ja. Da gibt es ja Tonnen. Ja, das ist ja Massenware, aber das ist immer so, wenn man solche Bücher, nur damals als Kind habe ich das halt nicht verstanden, aber wenn man die wirklich hegt und pflegt, dann sind die Preise gut.
Ja. Wahnsinn.
Ja, mein Gott. Naja, aber was soll's. Naja, also schulzeitmäßig, ich bin dann so, ja, durch die Umzieherei mit meiner Familie, also meine Familie kommt aus dem Rheinland, ich bin in Hamburg geboren worden, weil mein Vater beruflich dort unterwegs war und als wir alle gut da angekommen sind und ich dann auch, ist mein Vater an den Bodensee versetzt worden. Also das heißt, Einschulung dann im tiefsten Baden-Württemberg in den 60er Jahren, war auch fein. Und dann in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre Umzug ins Rheinland und seitdem bin ich im Rheinland unterwegs. Und ich bin also eine richtige Wahl-Düsseldorferin.
Das ist sehr schön.
Ja, ich habe Düsseldorf, also schön. Auch nur einmal bin ich dem ganz kurz untreu geworden, als ich irgendwie der Liebe wegen mich mal nach Erkrath verirrt habe. Aber das wurde schnell revidiert und dann war es wieder Düsseldorf.
Ja, Erkrath ist ja fast Düsseldorf.
Ja, eben so. Ne? Also die Erkrather mögen mir das jetzt verzeihen.
Ja.
So, also schulmäßig ging das so hin und her und auch sprachlich. Und Sprache ist eben auch etwas, was mich immer sehr interessiert hat und auch geprägt hat. Und dementsprechend bin ich dann 1979 in den Beruf eingestiegen. Tja, was macht man so? Also ich habe auch schon mal ein Jahr lang ein Praktikum im Kindergarten gemacht. Böse Zungen behaupten, das hat mich sehr geprägt für meine späteren Tätigkeiten als Führungskraft.
So. Ja, das ja. Also, so unpassend ist es nicht.
Ich hatte da auch manches Mal so irgendwie Assoziationen aus dieser Zeit. Habe dann aber einen Verwaltungsberuf gewählt. Und das hatte mehrere Vorteile, also Solidität, halböffentlicher Dienst und so weiter. Und dann wurde ich eine sogenannte Sozialversicherungsfachangestellte.
Wow.
Toller Titel, ne? Den gibt es auch heute noch, den Beruf. Der hat sich also bewährt, wird bei den Krankenkassen ausgebildet, also bei den gesetzlichen Krankenkassen, in der Rentenversicherung und in der Bundesagentur für Arbeit. Und die haben dann, da hat man immer so einen Zusatz. Ne? Ich habe dann allgemeine Krankenversicherung, ist dann der Zusatz. Also wenn man das irgendwo auf dem Formular schreiben muss, man sprengt oft den Rahmen. Also das mit der, wenn man Sozialversicherungsfachangestellte schreibt, kurz Sofa. Ne? Also,
Sofa.
Ja, man ist also ein Möbelstück, ne? So ungefähr von der Bezeichnung her. Und ich habe dann nachher auch die Chance gehabt, nochmal eine Schippe draufzulegen. Und jetzt bin ich also eine Krankenkassenbetriebswirtin.
Ja, wenn war das immer schon so ein Wunsch?
Nee, eigentlich nicht.
Ich kann mir, ja, oder war ich nicht. Nee, oder ist das Sofa zufälligerweise stand da? Ja,
das Sofa stand quasi im Weg. Ich konnte nicht dran vorbeigehen, weil ich war also sehr unreif, als ich in die Berufsausbildung gegangen bin. Und ehrlich gesagt, also wenn ich heute darüber nachdenke, wäre ich lieber Meeresbiologin geworden.
Ist ja fast das Gleiche.
Ja, so ungefähr. Also abtauchen musste man dann später auch. Ne? Man kam auch mit seltenen Tierarten zusammen.
Ja,
also jetzt oder mit seltenen Arten zusammen. Aber es war tatsächlich so, also mich hat als Kind unwahrscheinlich gebunden, die Erlebnisse von Jean-Jacques Cousteau, der heute sehr umstritten ist, oder Hans Haß, kennen Sie noch so diese Aral, wie heißen die nochmal? Pixie, nicht Pixie, Panini-Bildchen, diese, also was es so für einen Fußball immer so gibt und so. Und das gab es von Aral, da gab es ein Buch von Hans Hass. Und dann mein Vater, wenn er immer tanken musste, dann hat er diese Bilder
das immer gekriegt. Das gab es doch
von Ehrlich? Das gab es.
Aber so für 5 Liter Benzin hat man dann so ein Ding gekriegt.
Ja, also so ungefähr. Ne? Also das war unglaublich. Okay. Ne? Und dann, ich kriegte die dann immer und dann habe ich natürlich auch geguckt, dass ich tauschen konnte und so, weil man hat natürlich dann ein Bild immer 30 Mal so ungefähr gehabt. Und so, mein Vater war ein Vielfahrer, das heißt, er musste viel tanken. Ne? Also von daher.
Okay, ja, alles klar.
So,
okay.
Das Buch habe ich, glaube ich, entsorgt, weil es dann wirklich vollkommen zerfleddert war vor einem Jahr. Also so lange hat mich das begleitet. Und die Meereswelt finde ich auch heute noch total faszinierend.
Also, unnützes Wissen, Frage, wie heißt das Boot von Cousteau?
Oh je, oh je. Ah. Ja, unnützes Wissen, ja. keine Ahnung.
Vielleicht jemand, der es weiß, kann man natürlich jetzt sehen. Die Kalypso.
Ach ja, richtig.
Fiel die mir Kalypso. Jetzt gerade so ein. Die Kalypso.
Boah, das ist ja fies, das war wenn immer, Sie sowas so abrufen ne? können.
Ja, 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 ja. Die Konnt Kalypso. Ich gerade nicht. Das genau. war die Kalypso. Ich glaube, es gab 10 Kalypsos.
Ja, das mag sein.
Das lief ja Ewigkeiten im Fernsehen.
Ja, 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 es lief im Fernsehen und es wurde ja nachher dann auch ziemlich auseinandergenommen. Also die Tierschützer sind ja amok gelaufen deswegen.
Ja, sieht man nur genauso, ne?
Ja, das ist so.
Ne? Wie
ist
der andere nochmal? Gritzimek?
Gritzmek, ja. Gritzmek. Ja, obwohl, also den Gimmick, den fand, der war natürlich, der war familientauglich. Ne?
Der
also,
war total.
Ne? Das ist ja so, also von Gimmick, ehrlich, den Spruch, den habe ich zigmal benutzt. Der hat sich ja sehr, sehr der hat sich wirklich für den Tierschutz auch eingesetzt, obwohl er hatte natürlich eine andere Definition, als das vielleicht heute üblich ist. Ja. Aber der beste Spruch von dem war echt: Ein Ozelot spielt besser einem Ozelot als einer alten Ziege. Da kann ich mich heute noch drüber wegbröseln, ehrlich gesagt, ne? Wenn ich den Satz höre. Aber ich muss auch ehrlich sagen, mir erschließt es sich nicht, warum Menschen in unseren Breitengraden Pelz tragen müssen. Erschließt sich mir nicht. Ne? Aber gut, also ich weiß noch, meine Schwester Gisela, die ist handwerklich sehr, sehr bewandert, die hat mir mal einen Fuchs geschenkt.
Oh.
Den hatte die gehäkelt. Ich kam also ins Büro und hatte einen gehäkelten Fuchskragen um. Richtig mit, die hatte den Kopf gehäkelt und Augen, also Knöpfe da drauf.
Ach so, ja.
Die hatte so einen Fuchsschwanz gemacht und so. Ja. Und ich hatte dann nur gesagt, ja, morgen ziehe ich mal meinen Fuchs an. Und alle, und die wussten, dass ich also nichts von Pelzverarbeitung halte. Ne? Und so, und die haben da Spalier gestanden bei mir im Büro, ne, und so. Und dann kam ich mit meinem gehäkelten Fuchs da an und das war der Knaller. Aber gut, das nur, also mit dem Ozelot, das war von Gimmick wirklich der Knall. Nein, und also ich muss Ihnen ehrlich sagen, also mein Verwaltungsberuf, wo man ja immer so sagt, boah, ist so dröge und so, nee, ganz und gar nicht. Also ich habe erstmal super Leute da kennengelernt. Ich habe ganz viele Möglichkeiten gehabt, auch mit Menschen, die aus anderen Branchen kommen, zu tun zu haben. Ich habe also erstmal viel mit Handwerkern zu tun gehabt und habe da das ganze Innungswesen kennengelernt und so. Und ich habe Handwerksbetriebe von innen gesehen, da wäre ich sonst nie reingekommen.
Ja. Stimmt.
So, und dann war auch ein paar Jahre im Außendienst. Ich habe dann nachher in den Innendienst gewechselt. Da ging das ganze Thema los mit Führungsverantwortung. Habe dann ein Team geleitet. Habe also viel Förderung erhalten, auch in jungen Jahren schon. Und habe dadurch einfach auch nicht nur meine eigene Persönlichkeit entwickeln können. Das hat man, also diese Möglichkeit hat man mir gegeben. Ich hatte damals eine Chefin, ja, wie soll ich das sagen? Ich habe mich neulich noch mit einer Kollegin, die auch unter dieser Chefin gearbeitet hat, unterhalten und dann habe ich gesagt, hattest du auch manches Mal das Gefühl, dass du sie am liebsten an die Wand nageln würdest und im nächsten Moment am liebsten in den Arm nehmen würdest, weil sie so eine tolle Chefin ist? Da sagt sie, ja, so Gefühle kenne ich auch oder kannte ich auch. Und und das war aber auf jeden Fall eine tolle Förderung. Also über von der Persönlichkeitsentwicklung über unternehmerisches Denken und so weiter.
Wie heißt die Chefin?
Das ist die Marion Stange.
Marion Stange.
Schöne Grüße an Marion Stange.
Ich, Marion Stange.
Ja.
Hart aber herzlich? Hart und herzlich? Oder mehr herzlich als hart?
Also beides. Also wirklich.
Das sind die coolsten.
Ja.
Die beides können.
Wirklich. Ne? Also das ist so, ich weiß noch, ich war Personalratsvorsitzende zu der Zeit, das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht. Ne? Und wir hatten ein Thema, wo wir beide nicht übereinkamen. Und das war, glaube ich, ein 7-Sekunden-Gespräch, was wir da geführt haben. Ne? Da habe ich gedacht, boah, jetzt haben wir hier aber Kühlschranktemperatur erreicht. Ne? Und aber ich muss echt sagen, die Frau war nie nachtragend. Ja?
Das ist wichtig.
Und wenn man mal einen Bock geschossen hatte, dann hatte die also wirklich, dann hat die sie nach allen Regeln der Kunst zusammengefaltet wie ein Pappkarton. Ja?
Ja.
Und im nächsten Moment hat sie gesagt, hör mal, Kind, komm, jetzt gehen wir mal einen Kaffee trinken.
Ja,
ne?
Das so, ist auch gut. Ne?
Also, ja,
so hat, muss das auch sein, aber das stimmt ja auch aus.
Ne? Ja, leider. Und das hat mich aber auch sehr geprägt. Dass ich hatte dann nachher, also ich hatte auch das Glück, dass ich eben mit 30 war ich Abteilungsleiterin. Und als ich dann bei der Firma aufgehört habe, da ein paar Jahre später habe ich mal so eine Mitarbeiterin getroffen, die nicht mehr mit mir zusammengearbeitet hatte, die meinen Ruf aber kannte. War natürlich interessant, was wird denn so erzählt, wenn man da mal nicht mehr ist. Ne?
Ja.
Und so. Und das war schon, also habe ich mich schon gefreut, ne? dass so da gesagt wurde, Mensch, ne, also geradlinig und dieses hart, aber herzlich. Ne, also ich glaube, ich habe da einfach von der Marion Stange damals viel gelernt. Ne?
Das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen.
Ja, ja, das war schon eine gute Zeit. Ja.
Können wir eigentlich sagen, bei welcher Kasse das war?
Ja, ich war bei der Innungskrankenkasse in Düsseldorf beschäftigt.
Ja, ne? Deswegen natürlich auch die vielen Handwerker.
Ganz genau.
Ja,
ne? Ganz genau. Ja. Nee, und da habe ich also wirklich tolle Gelegenheiten gehabt. Ich habe da einen Kreis von Unternehmerfrauen im Handwerk begleitet und hatte dann Krankenkassen damals eben so, wie soll ich das sagen, also Seminare ermöglicht, um eben Stressbewältigung speziell für Frauen auch damals schon zu unterstützen. Und so, da habe ich Dozentinnen und Dozenten kennengelernt, die hätte ich wahrscheinlich in meinem Leben niemals getroffen, wenn ich da nicht diese Möglichkeit gehabt hätte.
Ja.
Ja, also das war schon prima. Ich wurde dann auch damals bei diesem Kreis in andere Aktivitäten eingebunden. Und ich weiß noch, ich musste mal so lachen. Da haben wir, die Damen hatten, also privat, ne, hatte dann nichts mehr mit der Kasse zu tun, einen Tanzkurs organisiert. Und mein Mann wurde und ich wurden dann gebeten, wir sollten doch da mitmachen. Jetzt sind wir beide also wirklich so Eintänzer in der Fischbratküche. Ne? Also es ist grauenvoll. Und wir haben immer die Devise, wir tanzen und wenn der erste Tanz funktioniert, dann bleiben wir den ganzen Abend auf der Tanzfläche. Ja. Funktioniert der nicht, gehen wir nahtlos an die Theke und dann, genehmigen wir uns halt mal ein Gläschen miteinander.
Ja.
Nein, dann war ich beruflich verhindert und dann sagten die Damen zu mir, ach, schicken Sie doch Ihren Mann alleine. Ne?
Ach Gott.
Und mein Mann hat dann weitergelernt, ich aber nicht. Ne? Also das war, da haben wir schon mal kurz vor der Ehekrise gestanden. Aber es war auf jeden Fall...
Der ist auch dann hingegangen.
Der ist hingegangen.
Ja, mit den Mädels da.
Mein Mann, die hatten ja ihre Männer dann auch dabei und er wurde dann immer mit eingebunden. So, er hat dann mal mit allen irgendwie getanzt.
Ach so, er ist so rumgereicht.
Rumgereicht. Und, mein Mann ist sowieso, der hat alle Schandtaten mit gemacht, glauben Sie mir, also von meinen ganzen beruflichen Eskapaden rauf, runter, hinher, ich glaube, ich hätte nicht ein Drittel machen können, wenn der nicht so über die Jahrzehnte.
Auch, ne?
Ja, ja.
So
absolut.
An seiner Seite.
Absolut, ja.
Klar.
Ja, also insofern, das ist mit Sicherheit nach meiner Chefin im Privaten und auch als berufsbegleitende Maßnahme, würde ich mal sagen, so ist der Jargon bei mir, also in der Branche. Ist das mein Mann mit Sicherheit? Nee, aber anyway, auf jeden Fall, es ging dann also weiter. Irgendwann, wenn ich merke, dass ich mich mit dem, was das Management macht, nicht mehr identifizieren kann, dann muss der Weg ein anderer werden. Und dann muss man eine Abzweigung nehmen. Und das habe ich nach fast 20 Jahren. Ich bin nach fast 20 Jahren da weggegangen. Ich war da eine Angestellte nach der Dienstordnung, das heißt DU-Angestellte. Die Arbeitsrechtler, also der Frank hab mich lieb Schröder, der würde jetzt sagen, das sind die Cherrypicker. Also die holen sich das Beste aus dem Beamtenwesen raus und aus dem Angestellten-Dasein. Deswegen hat man das auch abgeschafft dann irgendwann mal. Und ich habe dann gesagt, ich möchte nicht die Letzte, die DU-Angestellte sein, die irgendwann in Alkohol konserviert wird und ausgestellt wird. Und dementsprechend bin ich dann...
gegangen, nach 20 Jahren.
Ja, ich bin selbst gegangen, allerdings auch motiviert durch meinen Mann, der gesagt hat, du hast da so einen Leidensdruck, weil ich wirklich gelitten habe, weil das war für mich nicht mehr erträglich, was damals da passierte. Und ich war zu nah dran am Management, als dass ich das den Mitarbeitenden noch hätte erklären können.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, dann gehst du mal zu einem Unternehmen, wo du jung, das war also damals die BKK für Heilberufe, eine Kasse, die es heute nicht mehr gibt. Die ist 2011 geschlossen worden. Die hat leider einen steilen Aufstieg gemacht und einen ganz langen, langsamen Abstieg. Und ich war in der Aufstiegsphase noch mit dabei. Das war, als wenn ich kopfüber in ein Wildwasser reingesprungen wäre. Also da war ich 39 Jahre alt und dann war eine Vorstellungsrunde an meinem ersten Arbeitstag. Ich war eine von 25, glaube ich, die da an dem Tag angefangen haben. Und dann stellte sich jeder vor, Name und Alter und woher kommst du, ne, und wo wirst du jetzt eingesetzt und so. Und ich höre da nur so 23 Jahre, 25 Jahre, 21 Jahre. Ich denke, ach du Jesus, na, du bist ja die Omi. Ne? Ja, und da war ich tatsächlich mit meinen 39 Jahren in der Runde zumindest die Älteste und war auch nachher nicht unbedingt in einem Kreis von Älteren, sondern meistens von Menschen, die deutlich jünger waren als ich. Was ich aber spannend fand.
Ja, klar.
Ja, ich habe dann immer gedacht, so, ich war damals noch so unterwegs, so, ja, ist Alter eine Geschichte, die mit den Jahren, also man wird ja älter, aber ich habe halt später erst verstanden, was mir jemand mal dann im Rahmen von einer Weiterbildung nahegebracht hat, nämlich die jungen Alten und die alten Alten und so weiter.
Genau.
Ne? Ja, also es ist unglaublich. Ne? Also wieder faszinierend, was da so passierte. Und dann gab es ja immer noch neben den ganzen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich da zu tun hatte, da gab es ja immer noch die Kunden, ne? Die dann entsprechend, ja, wo man eigentlich jeden Tag, ich denke, ein Thema, was Sie auch kennen, so jeden Tag mit was Neuem konfrontiert wird, ja, und klar, denkt, oh, ja, das gibt's jetzt auch noch, ja.
Was war das? Heilberufe? Das waren dann wirklich auch nur, da konnten auch nur die rein?
Nein.
Das
war damals, in den 90er Jahren wurde ja, meinte man ja, also die Politik meint ja immer, deswegen wird es jetzt spannend, wenn Herr Karl Lauterbach, unser neuer Gesundheitsminister, ist.
Ja, heute rausgekommen.
Karl
hat es gemacht, Karl
Große. Ja.
Nicht mehr bei Markus Lanz, sondern nur noch in Anführungszeichen.
Er hat das ja klargestellt, er tingelt nicht, er wird eingeladen.
Er wird eingeladen.
Das hat er ja im Deutschen Bundestag zum Besten
gegeben. Ich weiß.
Ich finde, der Mann ist, also ich wünsche ihm viel Erfolg, wirklich.
Ja, ich auch.
Weil ich hab so viel Gesundheitsminister schon erlebt in meinem Berufsleben.
Jeder eine Chance.
Ja.
Jeder
und,
soll.
Na, so
soll
wie, eine wie Norbert Blüm, Gott hab ihn selig.
Frau Rutzert, ich mach mal eben Licht
an, weil gerne.
Es wird von Minute zu Minute dunkler.
Ja. Ist Ihnen das unheimlich?
Nee, das ist mir nicht unheimlich. Ist trotzdem ein bisschen, aber jetzt, Achtung, nicht es wird
okay.
Jetzt hell.
Zack.
Und ja, so, gut. Schon viel besser.
Also, so. Nee, aber das ist einfach so, ja, wie gesagt, also es wird spannend und es bleibt auch spannend und es war auch immer spannend, weil der große Wurf in den 90er Jahren war die Öffnung der Kassenlandschaft. Das Kassenwahlrecht, die wurde eingeführt und damit begann dann das ganze Thema des Wettbewerbs untereinander. Bis dahin war eigentlich alles klar. Mhm. Also wer in einem Betrieb arbeitet und es gibt eine Betriebskrankenkasse, dann ist man dort versichert oder man ist angestellt und dann konnte man zu einer Ersatzkasse wechseln oder Techniker zum Beispiel. Ja. Ja, oder wer in einem Handwerksbetrieb arbeitete, konnte dann zur Innungskrankenkasse oder gehörte dazu. Und das wurde dann aufgelöst und dann begann der Wettbewerb. Tja, die einen sagen, das war gut so, die anderen sagen, es gibt immer wieder Bestrebungen, nicht nur das deutlich zu verkleinern, was auch gelungen ist. Also ich glaube, in den 90er Jahren gab es 1500 Krankenkassen.
Ja, ja, ja. Ja.
Also wenn Sie sich alleine den Verwaltungskörper vorstellen, das ist schon enorm gewesen. Das ist mittlerweile so eingedampft worden, dass selbst also die Betriebskrankenkassenlandschaft, die immer noch sehr, sehr umfangreich ist, aber auch die sind weit unter 100 mittlerweile.
Also ich weiß, dass die uns, damals war ich 1997, 98 bei einem großen Personaldienstleister in Wuppertal und die Krankenkassen haben uns damals die Bude eingerannt, weil wir mit sogenannten Prämien, Kopfprämien geködert wurden.
Ja,
also jede Norm, und da waren die Personaldienstleister natürlich also sehr begehrt durch diesen hohen Umschlag. Man mag mir das verzeihen, aber es war natürlich auch eine hohe Fluktuation, hört sich vielleicht besser an, aber da ging es um richtig Geld.
Ne? Ja. Also das deswegen wunderte es mich auch nicht, dass das im Laufe der Jahre durch die Aufsichtsbehörde immer strenger reglementiert wurde. Und ganz ehrlich, wir sprechen hier, also jetzt werde ich mal amtlich, ne? Wir sprechen hier über Versichertengelder.
Ja, ja.
Und wir sind nicht in einem privatwirtschaftlichen Unternehmen, das entweder Werbung macht oder Kopfprämien zahlt oder sonst irgendwas. Das, was alles legitim ist, sondern wir sprechen hier von einem Markt, der gesetzlich reglementiert ist, in dem es einen kleinen Prozentsatz von, ich sag mal, Möglichkeiten gibt, die auch vollkommen legitim sind, in denen die Kassen agieren können. Aber am Ende sprechen wir immer von Versicherungsbeiträgen. Ja? Und wir haben hier in Deutschland ein ganz hohes Gut, meines Erachtens nach. Und da sage ich nicht nur, weil ich aus der Branche komme, sondern das ist, dass wir den Anspruch haben, dass jeder in Deutschland krankenversichert ist. Ja. Das ist die Basis. Glauben Sie mir, meine US-amerikanische Nichte, als sie nach Deutschland kam, ja, und sie ist mit meinem Neffen verheiratet, und ich weiß noch, sie hat dann ihr Versichertenkärtchen bekommen. Und dann musste sie zum Arzt und hat dann meinen Neffen gefragt, sag mal, wie viel Geld muss ich denn mitnehmen, wenn ich da hingehe? Ja, und dann sagte er, gar keins, du nimmst dieses Kärtchen mit und dann lesen die das in ein Gerät ein und dann sind deine Daten da drin und das, was du bekommst und so. Mhm. Du musst vielleicht nur, wenn du ein Medikament brauchst, zu 5 €. Da hat die geweint vor lauter Freude. Ich glaube, die war schon spontan gesundet, ja, weil die gehört hat, wie das hier funktioniert. Ja, und das ist so ein hohes Gut und das sollten wir uns auch bewahren. Ja, mhm. Und nicht... die Fehler machen, die vielleicht so in der Vergangenheit gemacht worden sind. Und die Digitalisierung wird da auch noch einen Beitrag zu leisten. Aber am Ende ist es so, also um nochmal kurz zurückzukommen, wir sind ja noch bei, haben Sie gut hergefunden, ja?
Ja.
Also ich habe die Möglichkeiten gehabt, einen guten Weg zu machen. Natürlich habe ich viel gearbeitet in der Zeit und über viele Jahre auch hinweg. Ich bin dann irgendwann mal Bereichsleiterin geworden, war für den Kundenservice verantwortlich, habe mich selber dann dazu entschieden, im Qualitätsmanagement auch mich schulen zu lassen, habe meine Ausbildung da gemacht und habe immer versucht, zumindest den Menschen nahezubringen, dass wir nicht verlernen sollen, wofür wir eigentlich da sind, nämlich um unseren Kunden das zu ermöglichen, worauf sie, und jetzt kommt gesetzliche Krankenkasse, einen gesetzlichen Anspruch haben. Mhm. Ja. Und die Lage ist mit Sicherheit manches Mal nicht einfach, weil die gesetzliche Lage sich natürlich auch verändert. Ja. Aber am Ende muss man immer wieder sich selber sagen, wir sprechen hier von Menschen, die eine Krankenversicherung brauchen, wenn sie krank sind. Ja. Und gerade jetzt in der heutigen Zeit, umso mehr. Ja?
Ja.
Und es ist nicht selbstverständlich für jeden zu verstehen, dass es eben Dinge gibt, die der Arzt zwar empfiehlt, aber die Krankenkasse nicht finanziert, weil das einfach nicht möglich ist. Ne? Also ich habe jetzt auch neulich noch was gelernt, weil die jetzt in der Pandemiezeit so oft zitierte STIKO, ja, also die Ständige Impfkommission, ist ein ehrenamtliches Gremium. Glauben Sie mir, das wusste ich nicht. Ja,
also nee, das ist ja nicht.
Da war ich sehr überrascht und habe dann gedacht, okay. Und ich habe ein Interview gesehen mit dem Organisator der Impfkampagne in Israel, der mit der deutschen STIKO zusammengearbeitet hat und der gesagt hat, ja, das ist ein tolles Gremium für Friedenszeiten. Aber wir sind jetzt gerade nicht in einer Friedenszeit, was diese Pandemie anbelangt. Und da habe ich so gedacht, ja, also ich finde es immer wieder interessant, mich mit Menschen zu beschäftigen, also diesen Mann kannte ich natürlich jetzt nur aus dem Fernsehen, aber mit Menschen zu unterhalten, die auf das deutsche Gesundheitssystem gucken, wie die das bewerten. Ja? Ich habe auch schon mal eine Ärztin kennengelernt, die war eine deutsche Ärztin, die arbeitete in den Niederlanden. Ja? Die hat mir mal was von dem niederländischen System erzählt. Und ich finde das einfach spannend, wie das so läuft. Ja? Aber immer mit dem Blick darauf, wofür sind wir eigentlich da? Und das ist kein Selbstzweck. Ja? Also wer in einer gesetzlichen Krankenkasse arbeitet, sollte wissen, dass er nicht zum Selbstzweck da ist.
Ja.
Ja? Und sollte auch verstehen, dass es immer ein großes Vertrauen ist, wenn man mit Geldern umgeht und dass man mit diesen Geldern auch vernünftig umgeht.
Ja, das stimmt. Ja? Das stimmt. So.
Ja.
Das stimmt.
Ich weiß noch, mir ist mal einer gekommen, der wollte aus der Versicherung raus. Das war damals bei der BKK für Heilberufe. Ich habe übrigens geschickt Ihre Frage gar nicht beantwortet. Also da konnten alle
versichern. Da konnten alle. Da habe ich mir aber jetzt fast schon gedacht.
Ja. Nee, und der wollte raus aus der Versicherung. Und dann sagt er, ja, also so nach dem Motto, ob er denn zum 15. rausgehen könnte. Und dann habe ich zu ihm gesagt, das können Sie gerne machen, aber dann werden Sie keine neue Versicherung finden. Und dann dachte der, wieso denn nicht? Ich sage, ja, weil das so ist. Es gibt ja auch die Situation, das war damals noch so, dass die Versicherung sagt, dass man den Menschen nicht mehr versichern möchte.
Ach so.
Ja. Und das wurde dann zum 15. eines Monats gemacht. Und jeder wusste Bescheid in der Branche.
Ah, okay.
Ja, dann hat er doch überlegt, dass er die Gebührenfrist einhalten möchte.
Ist das so? Also so ein
nein, es ist so heute nicht mehr so.
Aber also, es war wirklich so ein Code damals,
ja.
dass man dann wusste, ja. Oh Gott, nimm den lieber nicht,
ja.
Der produziert noch Kosten.
Was so Codes anbelangt, also in der digitalen Welt ist das schwieriger. Ne? Ich bin ja noch so ein Kind, ich habe ja noch so Mitglieder- und Leistungskarte, nannte sich das. Ja. Das war so ein Stück Pappe, ne? Da stand dein Name, Geburtsdatum, ja. Familienstand, alles drauf. Ne? Und ich weiß noch, ich saß in der Ausbildung neben einem sehr versierten Sachbearbeiter und dann war da auf einer Karte waren Blümchen drauf und auf der anderen war ein Kaktus drauf und so. Ne? Und das waren auch so Hinweise. Ne?
Dezente Hinweise.
Ja, das waren aber auch so, wissen Sie, man kennt doch seine Pappenheimer.
Ja,
ne?
Ja, sicher.
So, die immer irgendwelche Kapriolen machen, die nicht so gut sind. Ne?
Ja, ja.
Ja, aber das ist so, also wenn Sie so im Verwaltungsberuf unterwegs sind, da lernt man schon lustige Sachen kennen.
Ich muss auch mal einen dezenten Hinweis machen.
Ja.
Wo in Ihrer Reise sind wir jetzt?
Ach, wir sind jetzt eigentlich schon fast am Ende.
Ja, weil wir ja nur eine, ich hatte ja, ja. schon mal gesagt, nur eine begrenzte Zeit ja, ja. zu haben. Hm. Und wir haben ja noch zwei super spannende Dinger.
Ja, also um es kurz zu machen.
Ja.
Also meine Reise führte mich dann ins Management rein, als Qualitätsmanagerin. Und das habe ich gemacht ab 2007. Bis 2020. So, und jetzt ist die Reise, bin ich an einem neuen Kapitel angekommen, weil jetzt bin ich sozusagen nicht mehr für die gesetzliche Krankenkasse tätig, sondern habe mir immer vorgenommen, wenn ich das mal nicht mehr bin, dann werde ich mir sicherlich nochmal einen neuen Weg suchen. Und ich gucke jetzt mich gerade um, was ist das Richtige, und habe auf jeden Fall schon mal eines gemacht, nämlich es gibt ja so viele Dinge zu erzählen, auch definitiv. Durchaus amüsante Dinge. Ja.
Definitiv.
Und da kommen wieder die Enten ins Spiel, nämlich ich habe mich ausbilden lassen von der wunderbaren Tanja Peters, der
Tafrau Peters,
genau, aus Köln, die also selber als Speakerin unterwegs ist. Das heißt, sie hat schon die großen Bühnen gerockt und will sie auch weiter rocken. Und die macht Frauen oder Menschen mutig, und so ist auch ihr Slogan. Und dann hat sie gesagt, komm, wir schmeißen mal uns alle zusammen und dann machen wir mal so eine Speakerinnen-Ausbildung. Und das habe ich mal mitgemacht und muss sagen, das war schon toll. Ich habe da viel gelernt in der Zeit, und unter anderem ist daraus geworden, ja, da kommen die anderen Enten ins Spiel, nämlich ich habe angefangen, eine Geschichte oder meine Geschichte anhand der Enten zu erzählen.
Das ist super.
Ne? Und da habe ich dann also zum Beispiel so eine Kampfente, das ist also eine Teufelsente, das ist der Horst, ne? Der begleitet mich, der steht so für meine vielen Kollegen, mit denen ich zu tun hatte. Ne? Und dann gibt es natürlich auch andere, und ich habe jetzt auch, die habe ich aber jetzt nicht mitgebracht, also quasi eine Einhornente, es gibt die ja mittlerweile in allen möglichen Variationen, eine Einhornente, das ist die Elvira. Ne? Und wenn wir jetzt in zwei Tagen auf der Bühne gewesen wären, ja. beziehungsweise in der Kobra gewesen wären, dann hätten sie die Elvira auch kennengelernt.
Okay.
Weil die, also das ist meine Assistentin, und die kann richtig gute Geschichten erzählen,
okay. die Elvira. Das, also sehen Sie, die Inhalte kenne ich natürlich auch noch nicht, aber ich hätte mich sehr, sehr darauf gefreut. Ja. Und wir werden das aber auf jeden Fall nachholen, wenn vielleicht, wirklich einmal sagen, Corona,
genau.
Tatsächlich vielleicht zu mal irgendwann nicht mehr so die große Rolle spielt, dann holen wir es auf jeden Fall nach.
Sehr gerne, ja.
Und dann, aber auch ansonsten kann man sich ja jederzeit an Sie wenden, und Sie stehen da auch zur
Verfügung. Also man kann mich über Xing und LinkedIn finden,
genau.
und mich gerne darüber kontaktieren. Genau. Und ob das jetzt ein Firmen-Event ist oder eben auch Coachings etc. Also meine Enten werden mich auf jeden Fall begleiten.
Sind dabei.
Die sind dabei, ja.
Okay.
Die sind dabei.
Ja, dann erstmal vielen lieben Dank für den Weg bis hierhin, und hat sehr viel Spaß. Sie könnten das wahrscheinlich, ohne dass es langweilig wird, nochmal 20 Minuten, weil so so ein paar wesentliche Punkte, wie das Callcenter, was Sie da erlebt haben, wie es da war, das haben wir gar nicht. Aber das, vielleicht machen wir ja mal Teil 2.
Ja.
Oder wir heben uns das auf für die Kobra.
Ja.
So, aber erstmal beenden wir mit einem.
Ui, ui.
Flashback.
So, und da wären wir jetzt an dem an dem Punkt, der mich immer ganz besonders stark selber interessiert, nämlich jetzt kann unsere Gästin, habe ich gut gegendert, ne? Gästin?
Nee, das ist kein Gender.
Ne? Nee, Gastin.
Wollen Sie das, den Fass, nee. Das Fass mit mir jetzt aufmachen?
Nein, besser nicht. Nein, also unser Gast, mein Gast jetzt wieder an eine Stelle ihres Lebens zurückreisen kann, vor dem geistigen Auge, aber nicht, um etwas anders zu machen, sondern wie in einem Kinosaal sich dahin zu setzen, Popcorn links, eine Cola rechts oder was weiß ich, die Ente am Kopf. Und dann kommt der Moment des Lebens auf der großen CinemaScope-Leinwand. Welcher Zeitpunkt in Ihrem Leben wäre das gewesen? Oder wäre das?
Ja, kann ich Ihnen ganz genau sagen, das ist der 18. Juli 2021. Also Juli, dieses
das ist ja nicht so lange her.
Ja, eben, genau. Ja, und zwar ist Folgendes. Wir haben ja immer mal so, wir sprechen ja selten wirklich über Gefühle. Also wir gucken uns ganz gefühlvolle Filme an, das soweit zu dem Cineasten. Und wir lassen uns auch davon mitreißen. Aber ich habe jetzt in den letzten 2 Jahren eigentlich gelernt, mal Gefühle auch an die Oberfläche zu lassen.
Ja.
Das ist so, im Job ist das ja etwas, was eher verpönt ist und oder Menschen nachhaltig irritiert. Aber am Ende ist es so, an diesem 18. Juli war Folgendes. Also ich bin ja letztes Jahr 60 geworden und da ging es mir nicht so gut. Und dann war ja auch mit Pandemie und allem drum und dran und zipp und zapp. Und ich hatte eigentlich vor, meinen 60. richtig groß zu feiern und es mal krachen zu lassen, aber das ging ja alles nicht. Ne? Und auf einmal merkte ich, wie mein Mann und meine Geschwister irgendwie, also mein Mann tickerte dauernd irgendwas über WhatsApp und so und dann, also da war so auffällig, ne, weil ich schon dachte, was ist denn jetzt los? Und dann kriegte ich auf einmal eine Einladung für den 18. Juli und der 18. Juli ist eigentlich der Geburtstag von meinem Patenkind.
Ja.
So. Und ich sag, hat er uns eingeladen? Nö, lass mal. Und dann wurde ich also morgens, ich sollte mich also einfach morgens ab 9, ne, geschniegelt und gespornt einfinden. Mein Mann setzt mich also ins Auto. Ich natürlich, was soll ich denn anziehen? Ja, zieh was Bequemes an, zieh bequeme Schuhe an. Mhm. Wenn du die schick machen willst, auch schick, aber du musst auf jeden Fall bequeme Schuhe anziehen. Okay, alles klar. Ja, und dann ging die Reise nach Neuss, da leben meine Geschwister. Und da schwante mir natürlich etwas, aber ich dachte dann, hol mir noch jemanden ab, ja, lass dich mal überraschen und so. Und ich habe es geschnallt, in dem Moment, als wir auf den Garagenhof bei meiner Schwester Gilla gefahren sind und da standen also 3 Autos mit meinem Neffen und seiner kompletten Familie, meine beiden Geschwister, die hier in Neuss leben, meine andere Schwester lebt am Bodensee, die war leider nicht dabei mit ihrem Mann. Und dann hatten die das Auto schön geschmückt und da wurde dann, wurde angekündigt, wohin die Reise geht. Und da sind die mit mir in den, wie heißt das, Warner Brother Movie World Park nach Bottrop Kirchhellen gefahren. Genau. So, und mein Patenkind, der hatte in seinen Geburtstag freundlicherweise reingefeiert, das heißt aber, der war erst etwas später wieder am Start und mit seiner Freundin zusammen und der kam danach und es war natürlich alles irgendwie alle, also ein Teil war schon geimpft, ein Teil musste getestet werden. Und so auf jeden Fall saßen wir oder waren wir dann in diesem Moviepark mit der gesamten Bagage. Und dann irgendwann war ein Moment, da war ich ganz alleine. Alle waren irgendwie ausgeschwärmt, irgendwelche Kinderkarussells und sonst irgendwas. Mein Mann war Muffins besorgen und Kaffee und so. Es war super schönes Wetter und die Leute waren entspannt. Alle waren irgendwie gut drauf. Und da habe ich da gesessen. Das war so ein See, der da in diesem Park ist. Und in dem Moment habe ich so ein richtig tiefes Glücksgefühl gehabt. Wissen Sie, wie das so ist, wenn Sie so denken, so der ganze Körper, wie so ein Glücksbärchen. Ne? Ja. Also kennen Sie noch so, die hat immer so die, ich weiß nicht, ihre Klamotten aufgerissen haben oder was, und dann strahlte das so. Ne? Und so habe ich mich gefühlt an dem Tag. Und das war so ein tolles Gefühl. Und da ich das bewusst in den letzten 2 Jahren nur 2-mal erlebt, also nur in Anführungszeichen, ich meine, das ist wahrscheinlich 2-mal mehr als viele andere Menschen, aber ich habe das zum zweiten Mal da erlebt und habe ich gedacht, ist das nicht geil? Die ganze Family ist zusammen, alle haben Spaß, keiner macht ein langes Gesicht, ne? Und die Kinder sind gut drauf und meine Neffen sind da und meine Geschwister sind da, die Männer von meinen Geschwistern sind da, die Frauen von meinen Neffen und so. Und das war einfach super. Und da habe ich so gedacht, Family ist echt geil.
Ja, das ist schon geil.
Das ist echt geil, ne?
Und da wären so Technologien wie, ich weiß gar nicht, in welchem Film das ist, der Frank Schröder wird das jetzt wieder wissen, wenn man das nochmal so in der virtuellen Realität nochmal sich so was, ne, einfangen, wenn man das nochmal erleben könnte. Aber ich kann das absolut nachvollziehen. Das können Sie sich noch erinnern an den Franz Beckenbauer, wie der 1990 ganz alleine
über das Spielfeld gelaufen ist.
Weil ich Tränen in den Augen, wenn ich das ja, noch vor Augen habe.
Das war, glaube ich, auch so ein Moment tiefsten Glücks, die, was der da empfunden hat.
Ja, das sah man.
Der war ja völlig abgekapselt von der Außenwelt. Der war ja nur mit sich alleine.
Genau.
Und spazierte dann so ganz langsam und in Gedanken. Ja. Man dachte ja, hoch, der läuft jetzt noch gegen eine Wand, wenn da noch eine
kommt. Ja, wahrscheinlich.
Aber ich glaube, das war ähnlich.
Ja, absolut. Also das ist so, man ist da wie in so einem Trance-Zustand, ehrlich gesagt. Und das war, ich kann das gar nicht sagen, ob das jetzt lang oder kurz war oder so, aber ich habe auch dann in dem Moment nichts mehr so um mich herum wirklich gehört.
Glaube ich.
Ja.
Glaube ich.
Bis mein Mann kam und sagte, ich habe Kaffee mitgebracht.
Und, sagte, und dann macht es plopp und sie waren zurück.
Na, so schlimm war es nicht.
In der Realität.
Genau.
Ja, super. Ja, vielen lieben Dank dafür. Für das. Es hört sich auf jeden Fall genauso an, wie sie das beschrieben haben. Und dann kommen jetzt noch anderthalb. Wir sind jetzt im Büro, vielleicht hat das jemand gehört, jetzt gerade einmal genießt, aber egal. Ja. Ist Erkältungszeit. So.
Ja. Drei Fragen.
So, und nun der letzte Punkt in unserem Wife Job Podcast für heute sind die drei Fragen. Und die drei Fragen kommen jetzt von Ingo Hübner, der die beim zuletzt, ich habe der Frau Rötzheim noch die Umstände dieser drei Fragen geschildert. Sie waren im tiefen Eindruck von mehreren Traugott Simon in der Holzhütte der Solingen Paladins. Das war eine schöne Aufzeichnung, vor allem zum Ende hin. Lieber Ingo, sei ganz herzlich gegrüßt. So, und nun kommen deine Fragen. Also, und da hat er noch nicht mal eine Auswahl gelassen, sondern er möchte von Ihnen wissen, welches ist denn Ihr favorisiertes Weihnachtsmarktgetränk?
Weihnachtsmarktgetränk? Wie ich jetzt feststellen musste, in Benrath gibt es ja, ich lebe ja in Düsseldorf-Benrath, einen wunderbaren Weihnachtsmarkt am Schloss.
Ja, der muss schön sein.
Ja, der ist sehr schön sogar. Also da kann ich nur sagen, absolute Tipp, da hinzugehen, da ist auch jetzt die Lumagica gerade noch besser. Und da gibt es Glühwein mit Amaretto. Habe ich vorher noch nie getrunken.
Ja.
Aber ich muss Ihnen sagen, nach drei Glühwein mit Amaretto war das Schloss noch rosafarben.
Okay. Es war toll. Also Glühwein mit Amaretto, aber speziell dann wirklich auf dem Weihnachtsmarkt in Düsseldorf-Benrath am
Ja, wahrscheinlich.
Schloss.
Also ich kenne ihn nur da.
Am Weiher rum ist das, ne?
Genau, Schloss rund um den Weiher, ja. Genau.
Okay, so, also. Dann möchte der Ingo wissen, würden Sie heute nochmal gerne 18 sein mit dem Wissen von heute?
Ich glaube, nein.
Nee?
Nein, weil dann würde ich nicht so unbeschwert in die Zeit
reisen. Okay, also klar, wenn man, also nochmal, man weiß genau, was passiert, also dann lieber sagen, dann lass mich doch lieber im Jetzt bleiben, brauche das nicht mehr. Ja. Okay. So, und dann die dritte und letzte Frage ist dann tatsächlich, wie ist der letzte Gewinn, den Sie in Ihrem Leben erfahren haben? Und ich kann mir jetzt noch wieder was denken. Und damit meint er natürlich nicht nur materielle Gewinne, sondern also unter dem Oberbegriff Gewinn, zum Beispiel so eine Situation, wie Sie eben geschildert haben, war ja wahrscheinlich auch ein Riesengewinn in Ihrem Leben.
Ja, absolut.
Dieser Moment, so wie für, nochmal für Franzl, dieser Gewinn, dieser Fußball-WM. Genau. Auch ja kein materieller Gewinn, weil doch, er hat ein bisschen Prämie gekriegt, aber ansonsten. So, was war denn der letzte Gewinn, den Sie in Ihrem Leben erfahren haben? Gehört natürlich mit dazu, wenn Sie, einen Fünfer im Lotto gewonnen haben oder so.
Nee, habe ich nicht.
Nee,
habe ich nicht.
Aber, ein Sechser.
Ja, also ich glaube, da kommt der gute alte Erkenntnisgewinn dazu. Nämlich, ich habe nie geglaubt, wenn mir jemand gesagt hat, wenn eine Türe zugeht, geht irgendwo anders eine Türe auf. Und ich habe, die eine Türe wurde zugeschlagen, nicht mit meinem Gusto, aber sie wurde zugeschlagen. Und ich habe festgestellt, es sind mehr als eine Türe ist aufgegangen.
Mhm.
Und das muss ich sagen, ich war nie ein ängstlicher Mensch und habe eine andere Erfahrung machen müssen, habe mich von dieser Angst aber wieder befreien können. Das ist viel wert. Und auch das ist eine Erfahrung. Und ich muss sagen, also ob man jetzt glaubt oder nicht, erstens, das Leben geht weiter. Und zweitens, wenn eine Türe zugeht, geht woanders garantiert eine mindestens auf.
Mindestens.
Mindestens.
So sehe ich das auch.
Und man lernt danach noch mehr nette Menschen kennen. So wie Sie zum Beispiel.
Oh, da, oh, oh,
das war, der war das gut.
War jetzt, okay, die 20 Euro gebe ich Ihnen gleich.
Danke, danke. Genau.
Wie heißt die eigentlich? Hat die auch einen Namen?
Nein, die können Sie jetzt nennen, wie Sie möchten.
Die müssen wir gleich unbedingt noch fotografieren.
Ja.
Für die Vorankündigung auf Facebook gehört die natürlich mit dazu. Ja. Wie soll man die denn jetzt nennen? Mal gucken, vielleicht können wir auch noch daraus irgendwie was anderes schnitzen. So, jetzt sind Sie dran.
Ja, genau.
Drei Fragen.
Bitte. Ja, ich habe, die eine Frage ist, an wen auch immer, ich habe mal Mr. und oder Mrs. X aufgeschrieben. Ja. Also, was ist in der Kommunikation ein wichtiger Wert? Oder man kann auch sagen, was ist im Umgang mit Menschen ein wichtiger Wert?
Jetzt hauen Sie aber hier ganz schön rein. Ne?
Ja, ja, ich habe jetzt gedacht, also ich habe ja gedacht, ich muss hier ein Riesenniveau abliefern.
Ja, jetzt bringen Sie aber so völlig völliges Niveau
hier. Ja, aber jetzt ist, ja gut, okay, wir können doch ändern. Also,
ja, Quatsch, nein.
Ich habe mal bei einer Fragesession habe ich irgendwas von Popel gehört. Das wollte ich aber nicht toppen.
Ja, stimmt. Ne? Ja.
Ich könnte jetzt auch noch, also ich habe noch eine Frage notiert, die ist aber jetzt nur scherzhafterweise, obwohl ein sehr ernstes Thema ist, weil man wirft mir ja seit Jahren vor, ich wäre eine Berufsemanze, bin ich aber gar nicht, ich bin dazu gemacht worden.
Ja.
Oh ja. Ne? Also ich war eigentlich ein nettes Mädchen, eine ganze Zeit lang, um das mal so zu sagen, aber manches Mal gibt es eben Situationen, ja, da kann Frau eben dann auch nicht einfach zugucken, das geht nicht. Nein, aber ich sag mal, also was ist Mr. oder Mrs. X mal so richtig peinlich gewesen im Leben.
Mhm.
Ja. Also privat oder beruflich, das ist vollkommen Wumpe. Und was hat die Person mal so richtig glücklich oder traurig gemacht? Hm? Und jetzt kommt das mit der Emanze.
Ja.
Was hält die Person von einer Frauenquote in Vorstandsetagen oder Aufsichtsräten?
Oh.
Cool, ne?
Oh.
Ja, da kann man entweder sagen, geil oder nix. Also von daher.
Ja, muss denn, passt. Aber ich bin ja nicht gefragt.
Nee.
Frau Rutzheim, reden Sie mal weiter. Ich mache jetzt von Ihnen mal ein Foto.
Von mir ein Foto?
Ja, das gehört jetzt auf.
Schauen Sie mal, ich habe sogar extra hier mein T-Shirt hier. Ne?
Also. Dazu, aber das sieht natürlich jetzt, sollen wir das mal
sieht man, ja, das sieht natürlich jetzt Hulle aus. Ne?
Ist Sie mal, nehmen Sie mal die Ente dabei.
Ja,
Moment. Damit man das unter Mikrofon haben wir dann noch hervorragend. Ganz hervorragend. So. Zack, die Ente fotografieren wir jetzt auch live und in Farbe, wie ich diese Ente fotografiere, die wirklich ein ganz zack. So, das Ergebnis sieht man dann auf Fatzeburg.
Auf Fatzeburg.
Ich bin sehr gespannt. Ich weiß tatsächlich im Moment noch nicht, es gibt zwei mögliche Kandidaten, an die diese Fragen kommen, gehen. Nicht kommen, an diese die Fragen kommen, ist ein bisschen doof.
Kommen die Fragen an.
Ja, also irgendwann kommen sie dann an.
Mhm.
Das wird ja nicht unbedingt leichter mit den Gesprächen im Moment.
Nee.
Und das wissen Sie aber, dank Karl, wir müssen ihn nochmal bringen, dank Karl, wird ja jetzt binnen einer Woche die Pandemie sich endgültig...
Der Karl hat ja direkt als erstes mal angekündigt, dass mit der Pandemie wird noch länger dauern.
Ach so, aber er hat auch gesagt, wir werden sie besiegen. Hat er auch gesagt.
Ja, weil der ist wirklich, also in seiner unerschütterlichen Mimik, die er hat, ist der schon jemand, der, und das wird jetzt Freunde und Bekannte von mir nicht unbedingt erfreuen, die ihn nicht schätzen, aber soweit ich ihn wahrgenommen habe, hat er, wenn er etwas gesagt hat, leider meistens recht behalten.
Ja, aber nicht immer. Das schon mal ganz gut.
Ja, der ist ja nicht allwissend, also wie keiner von uns.
Aber der wäre ein Klient für Sie. Wissen Sie warum? Damit er mal ein bisschen von seiner eintönigen Kommunikation weggeht.
Den ändern Sie nicht.
Ja, das fehlt ihm noch ein bisschen.
Ja.
Er wirkt halt sehr langweilig, ne?
Ja, das mag ja sein, dass er langweilig wirkt. Aber wissen Sie, das ist in dem Moment eigentlich mir persönlich vollkommen egal, wenn der Inhalt stimmt. So, und ich habe also schon talentierte Redner und Rednerinnen gehört, da habe ich wirklich, also an deren Lippen mich auch gehangen habe, aber kam da nicht so viel, also war nicht so nachhaltig. Bei ihm ist es, ich weiß nicht, ob es angeboren ist, antrainiert ist oder so, ich finde es viel schlimmer, wenn es so unnatürlich wirkt. Und bei ihm wirkt das nicht unnatürlich.
Nee, der ist so.
Ja.
Der ist so.
Das ist so. Also,
der ist so.
Der, also dass der seinen Wahlkreis in Leverkusen hat, das hat mich sehr erstaunt, als ich das damals registriert habe. Weil ich echt gedacht habe, so, der kommt eher so aus so einem Landstrich, so, wo man so, ne, so das irgendwie so langsamer halt vorangeht. Ne? Ja. Aber das, ich möchte das jetzt gar nicht wertend verstanden.
Wir schauen mal, was er so macht.
Der wird einen guten Job mal, ja. wenn sie einmal Norbert Blüm erlebt haben, den habe ich mal live gehört, ja. Da war der also schon lange im Ruhestand. Ja? Dieser Mann, der hatte auch noch im hohen Alter echt einen Esprit.
Ja, das war unglaublich.
Der hatte Unterhaltungswert.
Ja, total.
Ja. Total. Aber ich glaube, also ich weiß gar nicht, ob Herr Lauterbach schon das, ob der den Orden wieder des tierischen Ernstes jemals verliehen bekommen wird aus Aachen, glaube ich.
Ich weiß nicht, aber da müssen Sie sich mal angucken, wo er wirklich gut war bei Kurt Krömer, bei ja. Schick Krömer, da ja. ist er zu Gast,
ja.
Karl Lauterbach, und schlägt sich eigentlich gegen diesen bissigen Kurt ja. Krömer sehr, sehr gut. Er macht das
ja.
gut.
Ja, das glaube ich.
Also das macht er wirklich
das gut. Das glaube ich. Man hat ja auch über Frau Merkel vieles gesagt, ja, ja. also die ja jetzt auch nicht gerade so eine enthusiastische Sprecherin war, ne? aber die muss viel Witz gehabt haben. Ja. Und ganz ehrlich, beim großen Zapfenstreich, die Titelwahl, die ja. hatte, ne, also mit diesem, du hast den Farbfilm vergessen, ja. das war ja schon mal originell. Ich kannte das Lied, ne, ja, ja. das ist immer wieder erstaunlich, dass Nina Hagen mal sowas gesungen hat. ja. Und aber für mich soll es rote Rosen regnen, wo dann steht, wie geht die Zeile nochmal, die Welt soll sich...
ich weiß es auch nicht.
Sollte ich gern umgestalten und ihre Sorgen für sich behalten. Da ja. habe ich gedacht, so, jetzt hat sie die Bücher zugeschlagen und jetzt ja. ist Ruhestand angesagt. Und der sei ihr auch gegönnt. Ja.
Genau, das ist ein schönes Schlusswort jetzt. Wir enden mit Karl Lauterbach und Angela Merkel.
Genau.
So passt das. Vielen lieben Dank.
Ich habe zu danken.
Und eine gute Heimfahrt in meine Heimatstadt, ja, die sie immer noch ist.
Ich werde sie grüßen.
Und dann auch noch Benrath, ist ja, ja furchtbar. Ja. Also im positiven Sinne ja. furchtbar. Ja. Mein Gott.
Furchtbar schön, also, würde ich sagen.
Vielen lieben Dank.
Ich danke Ihnen.
Bis zum nächsten Mal. Ja, ja.